Herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Heute geht es in der Blauen Stunde um einen Höhepunkt. Und zwar um einen Höhepunkt des romantischen Historismus in Wiesbaden, wenn nicht gar in Deutschland. So hat der frühere Landeskonservator Professor Gottfried Kiesow die Markkirche bezeichnet. 150 Jahre ist sie gerade geworden. Das wurde ausgiebig gefeiert und wir heutigen fragen, warum ist von einem Höhepunkt die Rede? Was war das Neuartige und Ungewöhnliche an dem Entwurf des Architekten Karl Boos? Warum wählte man den Backstein als regional ganz untypisches Baumaterial? Viele Fragen, auf die unser Gast im Studio antworten wird. Es ist Dr. Meinrad von Engelberg, Kunsthistoriker am Fachbereich Architektur der TU Darmstadt und Wiesbadener. Guten Abend, Herr von Engelberg.
Ja, schönen guten Abend, Frau Schostak. Schönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Freue mich sehr, dass ich hier eingeladen worden bin, Ihnen ein bisschen was zur Markkirche zu erzählen. Hoffe vielleicht auch ein bisschen was Neues, was Sie noch nicht kennen.
Gut, kommen wir gleich zum Entwurf von Boos. Warum war der so neuartig? Warum war der so ungewöhnlich?
Sie haben in der Anmoderation sehr schön von einem Höhepunkt geredet. Dass das ein Höhepunkt ist, kann jeder Wiesbadener sehen. Es sind nämlich genau 98 Meter, die der Turm einnimmt. Also es ist einfach der höchste Kirchturm, den wir hier in Wiesbaden zu bieten haben. Und das ist schon ein Teil des Ungewöhnlichen. Das fällt uns heute vielleicht nicht mehr so auf, weil wir hohe Türme insgesamt gewöhnt sind. Aber damals ist das ein enormer Maßstabssprung gewesen. Die Mauritiuskirche, die der Bau ersetzen sollte, die auf dem heutigen Mauritiusplatz stand, vor dem Kaufhaus in der Stadtmitte, wo nichts mehr heute an eine Kirche erinnert. Diese Kirche war sehr viel kleiner. Sie ist 1850 abgebrannt und man hat sich entschlossen zu einem völlig neuen Versuch in der Architektur, ein neuer Bauplatz, eine neue architektonische Form, ein neues Material. Also das war in der Tat ein Experimentalbau damals und es lag eben an vielen Neuerungen, die Boos eingeführt hat, die vorher in Nassau noch nie probiert worden sind. Und dass es so gut geklappt hat, das sieht man ja, wenn man heute durch die Stadt läuft, kann man sich die Markkirche gar nicht mehr wegdenken. Und das ist vielleicht auch ein bisschen das Problem, wenn man sich mit ihr wissenschaftlich beschäftigen will, weil sie alle so gut kennen und sie vielleicht fragen, was gibt es denn überhaupt dazu zu erzählen? Kenne ich doch alles, weiß ich doch schon.
Warum? Gehen wir mal zum Baumaterial. Das Baumaterial ist Backstein und das wird doch eher in Norddeutschland verwendet.
So ist es, wenn Sie sich heute in Wiesbaden umschauen, je nachdem in welcher Gegend Sie wohnen, wenn Sie aus dem Fenster schauen, sind in einem Historismusviertel, dann haben Sie vielleicht auch eine Fassade aus Backstein gegenüber oder wohnen in einem solchen Haus und finden das gar nicht mehr so ungewöhnlich. Wenn Sie sich ins Wiesbaden des Jahres 1850 zurückversetzen, als die Mauritiuskirche abgebrannt ist, die Entscheidung für den Neubau fiel, hätten Sie einen ganz anderen Eindruck gehabt. Sie hätten nämlich kein einziges Backsteingebäude entdeckt. Das ist etwas, was es damals überhaupt nicht gab, weil der Sichtbackstein, der hartgebrannte Ziegel, eine bestimmte Technik verlangt, damit er wetterbeständig ist. Und das hatte man einfach hier in diesen Gegenden noch nicht drauf. Und in Norddeutschland natürlich, da war das längst bekannt, wenn Sie die großen gotischen Kirchen in Lübeck, in Berlin sich vorstellen, das sind alles Backsteinbauten. Und dann ist man eben auf die Idee gekommen, ob man nicht in Wiesbaden, in Nassau diese Technik auch anwenden kann. Allerdings, man musste sie eben importieren, man musste Spezialisten in diesem Fall nach Berlin entsenden, die sich dort kundig machen, wie man diese hartgebrannten Ziegel herstellen kann. Und in der Tat ist die Markkirche das erste Gebäude in Nassau gewesen, was in dieser Art und Weise dieses Material einsetzt. Mit einer Einschränkung dazu, wenn Sie das Gebäude sehen, denken Sie, das ist ein einziges Ziegelgebirge, weit gefehlt. Im Grunde ist es ein Bruchsteinbau, also aus dem Naturstein, der hier in der Gegend ansteht und nur mit einer ganz dünnen, im Grunde nur einen Stein dicken Ziegelverkleidung im Äußeren. Das Ganze erweckt also einen anderen Anschein technisch, als es eigentlich ausgeführt worden ist.
Warum wurde die Kirche im neugotischen Stil errichtet und nicht etwa in Neurenaissance? Boos hatte das Justizministerium in der Luisenstraße in diesem Stil gebaut. Wollte er mal was anderes probieren? Sie haben ihn ja mal einen Vernunftgotiker genannt.
Ich habe versucht zu erklären, wie es zu dieser Stilwahl kommt und bin der Meinung, dass sie nicht nur aus dem Architekten seinem persönlichen Geschmack zu klären ist. Auch hier kann man vielleicht sozusagen an die Selbsterfahrung der Hörerinnen und Hörer appellieren. Für sie ist wahrscheinlich eine gotische, neugotische Kirche des 19. Jahrhunderts das Normalste von der Welt. Wenn sie in Deutschland herumkommen, dürfte die Mehrheit der Kirchen, die im 19. Jahrhundert gebaut worden sind, in diesem Stil sein. Und das hat eben seine Begründung. Man hat im 19. Jahrhundert sehr lange gerungen, welche Stile für welche Bauaufgaben geeignet sind. Und dass man ein Ministerium wie das von Boos errichtete Staatsministerium, das heutige Justizministerium, das war ja sein erster großer Bau, dass man den in Renaissanceformen errichtet, das fand man völlig normal. Das ist die Zeit des Humanismus, die Zeit der Staatenbildung, das passte ganz gut. Aber etwa ab Mitte des 19. Jahrhunderts hatte man dann ein unangenehmes Gefühl, Kirchen in demselben Baustil zu errichten. Man hatte die Vorstellung, jede Aufgabe braucht ihren ganz spezifischen eigenen Stil. Und so wie man Theater dann gerne mit einer barocken Form zum Beispiel errichtete, wie das Wiesbadener Staatstheater, so hatte man den Eindruck, dass für Sakralbauten, für Kirchen der christlichen Konfession die Gotik eigentlich das einzig Angemessene sei. Und insofern meine Bezeichnung oder meine Idee, Boos einen Vernunftgotiker zu nennen, hängt damit zusammen, dass er nach meiner Auffassung keine persönliche Zuneigung zur Gotik hatte. Da gibt es auch Schriftzeugnisse von ihm, dass ihm das nicht besonders gelegen und gefallen hat. Er hat lange Zeit in Freiburg gewohnt, im Schatten des Münsters, und das war nicht sein Geschmack. Dass er aber letztlich keine andere Möglichkeit mehr sah. Nachdem er 1850 nach dem Brand den Auftrag erhielt, war im Grunde gesetzt, dass eine neue, große, ambitionierte Kirche in gotischen Formen errichtet werden müsse. Und so blieb ihm nichts anderes übrig, als sich mit dem Spitzbogen und den typischen Stilmerkmalen auseinanderzusetzen. Und diese Auseinandersetzung ist letztlich die Voraussetzung dafür gewesen, warum so etwas total Eigenständiges wie die Marktkirche dabei herausgekommen ist.
Also er musste im gotischen Stil bauen.
Ich denke ja, ich denke, das liegt daran, dass es wird keine schriftliche Anweisung gegeben haben, die das gesagt hat. Aber ich glaube, das ist in der Meinung relativ klar geworden. Wenn Sie sich vorstellen, ich habe schon die Höhe des Turms mit den 98 Metern erwähnt. Das war klar, es sollte ein sogenannter imponierender Landesdom für Nassau sollte entstehen. Und da war in dieser Zeit die Gotik schon relativ alternativlos. Sie müssen ein weiteres bedenken. Es gibt in Wiesbaden eine zweite große gotische Innenstadtkirche, die die Hörerinnen und Hörer auch alle kennen, die Bonifatiuskirche, die katholische Kirche am Luisenplatz. Und die war bereits im Bau. Und die sollte ja auch, sehen Sie heute, auch erheblich hohe, spitze gotische Türme bekommen. Und damit war eine Konkurrenz angeschlagen, die unbedingt zu bedienen war, sozusagen. Der dritte Punkt ist, was wäre noch in Frage gekommen, wenn Sie sich in Wiesbaden umschauen, kennen Sie zum Beispiel die russische Kirche, die ebenfalls in der Zeit entstand, damals griechische Kapelle genannt, die einen spezifisch orthodoxen Baustil bekommen hat. Und auch da war man der Meinung, das ist die richtige Form für diese Aufgabe. Also man versuchte sich zu positionieren zwischen verschiedenen Vorbildern und im Grunde war die Gotik alternativlos.
Wieso ließen die Herzöge von Nassau erst zu spät eine repräsentative Kirche errichten?
Wenn wir uns das heute anschauen, wundert uns, warum hat es eigentlich so lange gebraucht. Das Herzogtum Nassau 1806 gegründet, dann passiert im Grunde 40 Jahre lang nichts im Kirchenbau auf der evangelischen Seite, dann kommt es zum Brand und dann endlich entschließt man sich, die Kirche wird 1862 fertig, da hat das Land Nassau gerade noch mal 4 Jahre, bis es von Preußen annektiert wird. Ich glaube, man hat sich deswegen nicht entschlossen, weil man, wie in vielen anderen Ländern auch, man hatte eine evangelische Kirche. Die war klein, die war unansehnlich, aber sie war da. Während für die Katholiken in Nassau, Sie müssen sich vorstellen, dass Nassau traditionell vor der napoleonischen Zeit ein rein evangelisches Land war, die brauchten als erstes eine katholische, eine gotische Kirche und deshalb wurde die als erstes errichtet, die evangelische später.
In der letzten Woche wurde das Jubiläum der Marktkirche in großem Stil begangen. Die Einweihung vor 150 Jahren war damals eine ganz exklusive Angelegenheit. Neben den Honoratioren waren offenbar nur die Beamten, und zwar in Gala, geladen, die Vertreter von Gewerbe und Ackerbau dagegen nicht. Der Rheinische Kurier kritisierte damals, dass der Zentralvorstand des Gewerbevereins und das Direktorium des Vereins Nassauischer Land- und Volkswirte keine Einladung erhalten hätten. 150 Jahre später ist das alles ganz anders. Da waren alle Bürger willkommen. Der Auftakt zur Festwoche war musikalisch mit der Kirchenoper Samson und Dalila von Camille Saint-Saëns. Daraus hören wir das Bacchanal in einer Orgelversion, gespielt vom früheren Marktkirchenkantor Hans-Uwe Hielscher. Wiesbaden 1862. Wer macht sich heute schon einen Begriff davon, wie die Stadt vor 150 Jahren aussah? Zunächst mal topografisch. Können Sie uns da weiterhelfen, Herr von Engelberg?
Ja, gerne. Im Grunde ist die Stadt Wiesbaden auf der einen Seite unverändert, auf der anderen Seite völlig verändert. Wenn Sie die Stadt gut kennen, die Straßen, die Wegebeziehungen, dann werden Sie im Grunde, würden Sie sich 1862 sehr schnell dort zurechtfinden. Wir haben nicht so starke Zerstörungen gehabt wie in Darmstadt, in Frankfurt, in anderen Städten. Die Straßen heißen zum Teil sogar noch so. Friedrichstraße, Luisenstraße, Rheinstraße, gab es alles damals auch schon. Aber spätestens an der Rheinstraße war die Stadt zu Ende. Das heißt, nur der relativ kleine Kern, sagen wir mal, auf heutige Verhältnisse übertragen, zwischen dem Raiffeisenhochhaus und der Rhein-Main-Halle, war überhaupt besiedelt. Da schickte sich allmählich die Stadt an, etwas dichter zu werden. Und im ganzen Gebiet des heutigen Bahnhofs des ersten Rings stand noch kein einziges Haus. Die Straßen waren noch nicht angelegt. Das heißt, eine kleine Kernstadt mit maximal 10.000 Einwohnern. Und die waren noch gerade mühsam erreicht. Wenn Sie sich die Baulichkeiten selber vorstellen, ein paar Monumentalgebäude haben wir genannt, die Sie kennen, das Ministerium, die Kirchen, die in dieser Zeit entstehen, aber vieles andere, was Sie für selbstverständlich halten, stand eben auch noch nicht. Das Kurhaus hatte einen wesentlich kleineren Vorläufer, der an dieser Stelle stand. Das Theater, das heutige, existierte noch nicht. Die Gebäude der Innenstadt, wie das Rathaus zum Beispiel, die Villa Clementine, alle diese prägenden Gebäude waren noch nicht vorhanden. Sie müssen sich die Stadt ziemlich ländlich vorstellen. Da wurden abends noch die Schweine irgendwie in die Ställe getrieben. Es gab Fachwerk sehr viel. Wenn man Zeichnungen oder frühe Fotografien aus der Zeit sieht, dann erkennt man eigentlich, wie stark das noch weg war von der Weltkurstadt.
Wo waren denn die Ställe?
Die waren im Wesentlichen in den Hinterhöfen. Sie haben vielleicht noch am ehesten einen Eindruck, wenn Sie heute durch Schiffchen gehen. Da ist noch am ehesten die Bebauung natürlich inzwischen schön renoviert, ein bisschen vornehmer. Aber insgesamt so kleinteilig waren im Grunde die Anlagen. Und in den Hinterhöfen wurde eben das Vieh gehalten und dann morgens durch die meistenteils noch ungepflasterten Straßen irgendwie an den Stadtrand getrieben. Das hat auch mit einen Grund, warum Zeiss in der ersten Ausbaustufe des frühen 19. Jahrhunderts dieses Fünfeck um die Stadt gelegt hat, weil man den Kurgästen einen schönen Anblick von außen bieten wollte und nicht die, wie es in einer zeitgenössischen Quelle so schön heißt, Unaussprechlichkeiten der Hinterhöfe, in die man dort Einblick erlangen konnte. Also das war noch ein ganz weiter Weg bis dahin zu der Weltkurstadt, die wir heute kennen und die im Grunde tatsächlich erst aus preußischer Zeit stammt. Das hören die Wiesbadener nicht so gerne, aber der eigentliche Aufschwung der Stadt hat in der Tat erst nach 1866 stattgefunden.
Aber vorher, gerade um die 1860er Jahre, hat es ja auch schon einen Aufschwung gegeben, und zwar was die Einwohnerzahl betraf. 1862 gab es 20.792, also wir wollen ganz präzise sein, ja, so viel Einwohner soll es gegeben haben. Und zwar ging das ziemlich rapide, und man muss dann noch natürlich die Kurgäste dazu rechnen. Also war das nicht dann schon eine aufstrebende Stadt, kann man das nicht schon sagen?
Es war natürlich eine aufstrebende Stadt, aber man muss sich immer vorstellen, in welchem Maßstab. Wenn Sie diese 20.000 Einwohner nochmal nehmen, dann ist das heute etwa die Hälfte der Einwohnerschaft Biebrichs. Also das heißt, zahlenmäßig sind wir noch weit von den 100.000 entfernt, die wir um die Jahrhundertwende haben. Wodurch entsteht dieser Aufschwung? Entsteht dadurch, dass Wiesbaden ja immerhin eine Hauptstadt ist, wenn auch eines kleinen Landes, des Landes Nassau. Das heißt, es wird eine Beamtenschaft angesiedelt, und es gibt auch die ersten Gäste, die nicht nur Kurgäste sind, die nicht nur eine Saison bleiben, sondern die anfangen, ihren Lebensabend dort zu verbringen. Das sind die eigentlichen Wachstumsfaktoren. Was fehlt interessanterweise, ist der Wachstumsfaktor der meisten anderen Städte in der Zeit, die Industrie. Die spielt für Wiesbaden praktisch überhaupt keine Rolle. Sie wissen, wo die sich ansiedelt, in Biebrich, in Amöneburg, was damals getrennte Städte waren. Dort findet ein industrielles Wachstum statt, in Wiesbaden eines reines der Wohnbevölkerung, der dorthin ziehenden aus Verwaltung und der vermögenden Stände, die dort im Grunde einen schönen Lebensabend suchen.
Aber Stadtplanung gab es da auch schon kräftig. Also man hat permanent weiter gebaut und daran gebaut, Wiesbaden zu vergrößern. Also man hatte schon vor, daraus eine richtig große Stadt zu machen. Große Kurstadt.
Es gibt interessante Berechnungen, wie die Stadt sich entwickeln sollte. Alexander Fach, Mitarbeiter von Karl Boos, der nach Berlin geschickt wird, um die Backsteintechnik zu erlernen, der macht Prognosen. Und er stellt sich vor, wie die Stadt, sagen wir mal, so alle 10 Jahre vielleicht um 10.000 Einwohner wachsen will, und hat dann wenig später schon die ersten Ideen, dass man die Ringe anlegen sollte, den ersten und den zweiten Ring, um die Stadt dort irgendwie wieder einzufangen. Das Problem ist, dass man in vielen Fällen Bauflächen ausweist und hofft, dass sie bebaut werden. Aber die Investoren sind nicht bereit dazu, es zu machen, weil die Grundstückspreise noch nicht so sind, wie sie wollen. Das heißt, es ist im Grunde immer ein Wechselspiel zwischen der Erwartung auf Wachstum und dann auf der anderen Seite, dass zum Beispiel Luxuswohnungen fertiggestellt werden, die so schnell gar nicht vermietet werden können, während für die in Anführungszeichen kleinen Leute das Personal, was im Wesentlichen in den Gegenden des Schulbergs, an der Bergkirche in dem Bereich wohnte, häufig zu wenig Wohnungen da waren. Also auch das Problem der Fehlplanung in Immobilienentwicklung, das hat es damals auch schon gegeben.
Es hat alles schon gegeben früher, ja. Von einem Zeitzeugen ist die folgende Bewertung der Stadt überliefert. Wiesbaden ist im Aufblühen begriffen, wie wohl gegenwärtig keine andere Stadt in Deutschland. Man weiß nicht, ob das stimmt oder ob das ein bisschen geschönt ist, aber wir nehmen das mal so zur Kenntnis. Zu der Attraktivität der Weltkurstadt, wie sie sich bereits seit 10 Jahren, also 10 Jahre zuvor, 1852, werbewirksam selbst nannte, gehörte zweifellos die Spielbank. Wiesbaden galt als Zockerparadies und dorthin kam 1862 Fjodor Dostojewski und verjubelte im Casino 3000 Goldrubel. Als Roulettenburg ging unsere Stadt später in die Literaturgeschichte ein, nachzulesen in Der Spieler, geschrieben 1866. Übrigens hat gerade vor ein paar Tagen der Schauspieler Ulrich Nöten im Literaturhaus aus dem Dostojewskischen Werk gelesen. War eine sehr schöne Veranstaltung, kann ich empfehlen. Im Januar wird sie in HR2 zu hören sein, und zwar am 13. Januar. Ein anderer berühmter Gast in Wiesbaden dagegen zog das Komponieren vor. Richard Wagner, der sich für ein paar Monate in Biebrich einquartiert hatte, es war also auch 1862, und dort Teile seiner Meistersinger schuf. Hören wir ein Stück aus der Ouvertüre. Die Meistersinger also. Richard Wagner hatte übrigens vor, ein Opernhaus zu bauen in Wiesbaden, aber das hat dann doch nicht geklappt. Wissen Sie warum nicht, Herr von Engelberg?
Ja, mit diesem Bereich der Wiesbadener Stadtgeschichte kenne ich mich insofern etwas besser aus als die meisten anderen Leute, weil ich zu den ganz wenigen Menschen gehöre, die in diesem Haus wohnen, in dem Richard Wagner gelebt hat. Ich bin der Hausbesitzer der immer noch existenten Villa am Rhein, in der der Architekt Frickhöfer, übrigens ein Techniker, der sich auch mit dem Backstein beschäftigt hat, damals der Hausherr von Richard Wagner war, der für ein Jahr dort gelebt hat, in meinem Schlafzimmer, in dem ich als Kind gewohnt habe, ist das komponiert worden, was Sie da eben gehört haben. Sie sehen also, da habe ich eine durchaus engere Beziehung noch zu diesem Jahr und dieser Situation dazu. Ja, das berühmte Opernhaus, was angeblich Wagner in Wiesbaden bauen wollte, das ist eine sozusagen nicht auszurottende Legende, die ihm noch zu Lebzeiten unterbreitet worden ist und dem er Empörung zurückgewiesen hat. Auch im Hinblick auf die Spielbank, nämlich er fand nämlich in diesem Glücksspielerparadies, das wäre also das absolute Gegenteil von dem gewesen, was er sich als Milieu vorgestellt hat. Und die Reaktion darauf war ja auch dann, in das kleine provinzielle Bayreuth zu gehen, in dem mit überhaupt keiner Konkurrenz zu seinem Unternehmen zu rechnen war. Also das war ihm mit Sicherheit lieber. Allerdings ist es eben immer noch sehr eindrucksvoll, letztlich aus den Fenstern zu gucken, genau das zu sehen, was Richard Wagner gesehen hat, als er diese Musik komponiert hat. Also insofern hat mir Frau Schostak mit dieser Musikauswahl eine persönliche Freude gemacht. Und ich kann ehrlich sagen, wir haben es vorher nicht abgesprochen.
Ich habe mir das aufbewahrt,
es bei dieser Gelegenheit, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, mitzuteilen.
Das ist ja wirklich eine ganz wunderbare Information und ich finde das ganz toll, das jetzt von Ihnen zu hören und muss Sie natürlich fragen, ob Sie in irgendeiner Weise noch den Spirit, Vibrationen oder irgendwas anderes Esoterisches, ob Sie das noch mitkriegen, den Geist von Wagner, also hören Sie Wagner nun besonders gerne oder ist es ganz wurscht?
Also bei uns in der Familie ist es so gewesen, dass wir immer auch gern und viel Wagner gehört haben. Das hat sich bei mir auch gehalten. Man musste mich gar nicht dazu zwingen als Kind, sondern ich bin auch seitdem häufig in Bayreuth gewesen. Es gibt bei uns im Haus eine stehende Redewendung. Das ist ein altes Haus mit Holzböden und wenn Sie unten im Erdgeschoss sitzen und über Ihnen knarren die Dielen, dann heißt es bei uns, ja, der Richard Wagner ist wieder unterwegs. Also das ist etwas, was Sie ganz täglich eigentlich noch spüren und hören können dort.
Schön. Wiesbaden vor 150 Jahren, das war eine Zeit, in der die Kultur eine nicht unbedeutende Rolle spielte. Schließlich musste man den Kurgästen etwas bieten. Also gab es Theater und Museen, eine öffentliche Bibliothek, 9 Buchhandlungen, immerhin, das ist noch eine ganze Menge, finde ich, Kongresse und Kurhausbälle mit Feuerwerk. Eine umtriebige, aktive Zeit war das und es wurden auch viele Institutionen gegründet, beispielsweise 1862 die Karnevalsgesellschaft Sprudel, die sich der allgemein geselligen und belehrenden Unterhaltung verpflichtet fühlte. So ein reiner Karnevalverein wurden sie dann später, Fasnacht. Gegründet wurde der Kurverein, der sich um die Belange des Kurwesens kümmerte. Sekretär war der spätere Kurdirektor Ferdinand Heil, übrigens einer der einflussreichsten Persönlichkeiten in seiner Zeit. Dann wurden noch der katholische Kirchenchor und die Rambacher Sängervereinigung gegründet. Fällt Ihnen auch noch was ein?
Bei den Vereinen, denke ich, spielt noch eine besondere Rolle dabei. Vereine sind etwas, die sich an die Ortsbevölkerung richten. Sie haben sozusagen Unterhaltung für die Kurgäste, das ist das Feuerwerk, das ist die Spielbank. Und daneben gab es immer ein anderes Wiesbaden, wenn Sie so wollen, eines der Ortsansässigen, die mit dieser ganzen Gesellschaft ihre Schwierigkeiten hatten. Ein Verein, den es heute noch, der noch existiert und der dabei eine große Rolle spielt, ist die Casino-Gesellschaft. Die hat sich speziell an die Einheimischen gewandt und wollte denen sozusagen ein, wir würden heute sagen, nicht primär kommerzielles kulturelles Angebot bieten. Und das ist, finde ich, immer eine eindrucksvolle Sache, dass es diese Gesellschaft immer noch gibt und die sich ja immer noch engagiert mit Ausstellungsprojekten und ähnlichen Veranstaltungen.
Kommen wir nochmal zurück zur Markkirche. Eine Kirche hat ja bekanntlich eine Orgel. Nun ist die Walker-Orgel, die wir heute haben, erst ein Jahr später oder ein halbes Jahr später installiert worden. Damals hatte man eine Behelfsorgel, die übrigens mittlerweile in Rambach steht. Und auch von Walker ist. Was damals gespielt wurde, das wissen wir nicht, werden wir aber sicher erfahren im nächsten Jahr, wenn Jubiläum gefeiert wird. Und dann wird der Kantor Thomas Frank, der sich schon mit dem Jubiläum befasst, sicher schon in die Archive gegangen sein und wird uns das dann sagen können. Auf jeden Fall, heute kann man sagen, 1862 komponiert wurde ein Stück, das wir gleich hören werden. Es stammt von dem französischen Organisten Alexandre Guillemont, heißt Caprice und wird gespielt von Hans-Uwe Hielscher. Hans-Uwe Hielscher kam 1979 nach Wiesbaden und war über 30 Jahre lang Kantor der Markkirche. Über Alexandre Guillemont hat er übrigens ein Buch geschrieben. Vor ein paar Monaten war Hielscher in dieser Sendung zu Gast und wir hören uns nochmal an, was er über seine Orgel gesagt hat. Sie kennen fast alle Orgeln dieser Welt, aber nichts geht über Ihre Orgel in Wiesbaden, die Sie 1982 nach Ihren Vorstellungen erweitert haben.
Ja, zum einen erstmal, ich komme immer wieder gerne aus fernen Landen zurück, wo ich viele interessante, große und auch größte Orgel gespielt habe und freue mich wieder hier in Wiesbaden an meiner Markkirchenorgel zu sitzen, denn die ist wirklich etwas ganz Besonderes. Es ist so, dass jede Orgel ja ein Individuum ist, ein ganz spezielles Instrument, was es nur einmal auf dieser Welt gibt. Keine Orgel ist wie die andere. Jede Kirche, jeder Konzertsaal hat eine andere Orgel, sowohl von der Größe her als auch vom Klang her. Und es ist jetzt nicht so, um den zweiten Teil Ihrer Frage zu beantworten, es ist nicht so, dass ich die nur ausschließlich nach meinen Wünschen jetzt umgebaut habe, sondern sie war bei meinem Dienstantritt 1979 technisch in einem sehr, sehr desolaten Zustand. Und sie musste auf jeden Fall erstmal renoviert werden, repariert werden. Und bei dieser Gelegenheit haben wir manches wieder verbessert, was in den zurückliegenden Jahrzehnten an nicht gerade guten Dingen an der Orgel gemacht worden ist.
Kann man sagen, Sie haben ein verwandtschaftliches Verhältnis zu Ihrer Orgel oder ein familiäres Verhältnis? Ist es so ein Familienmitglied für Sie?
Ja, ich würde das sogar noch weiter sagen. Also es ist wirklich ein sehr persönliches Verhältnis. Es ist genau wie ein Geiger, es muss keine Stradivari sein, aber auch sein Instrument liebt, wie ein Pianist bestimmte Klavierfabrikate vorzieht. So ist es auch bei mir. Also man hat doch ein sehr persönliches Verhältnis zu dem Instrument, weil das ja schließlich unser Werkzeug ist. Der Name Orgel kommt aus dem Griechischen von Organon. Und Organon heißt Werkzeug. Und ohne dieses Werkzeug sind wir Organisten gar nichts.
Ich sage jetzt mal eine Zahl. 6198. Was ist das für eine Zahl? So viele Pfeifen hat die Markkirchenorgel. 6198 Pfeifen und 85 Register ist also eine relativ große Orgel. Die Orgel, haben Sie mal gesagt, ist ein Klangwunder. Bitte erklären Sie das Wunderbare.
Ja, es liegt zum einen nicht nur an der Größe. Natürlich auch eine kleine Orgel kann sehr wohl faszinieren. Aber ob es jetzt eine kleine Orgel mit 20 oder eine große mit 100 und noch mehr Registern ist, Klangwunder insofern. Ich glaube, es gibt kein anderes Instrument, was zu so viel verschiedenen Klangfarben fähig ist. Das geht also rein rechnerisch natürlich in die Millionen. Man kann diese einzelnen Register natürlich einzeln spielen, man kann sie auch miteinander kombinieren, je nach Werk, nach Komponist, nach Stil, nach Epoche. Und man hat bei einer sehr großen Orgel, die also auch schon unsere Registerzahl erreicht und darüber hinaus durchaus den Vergleich, kann den Vergleich machen, dass sie also einem Orchester ähnelt. Wir haben also die Möglichkeiten, sehr, sehr viele Instrumente auf der Orgel zu imitieren durch die vielen verschiedenen Pfeifen. Die Pfeifen sind ja nicht alle von der Größe und von der Lautstärke her und vom Material her gleich, sondern es ist gerade diese Vielschichtigkeit, die Unterschiedlichkeit der Pfeifen. Es gibt Metallpfeifen, es gibt Holzpfeifen und so weiter. Denn jede Pfeife erzeugt einen anderen Klang und das Klangwunder besteht darin, an dieser unglaublich großen und hohen Zahl von Klangkombinationen.
Wie viel von den Pfeifen benutzen Sie denn? Wie muss man sich das denn vorstellen?
Diese 198 Pfeifen stehen natürlich nicht alle wahllos und wild durcheinander in diesem großen Orgelgehäuse, sondern die stehen wohlgeordnet in Reihen. Und eine solche Pfeifenreihe, von der größten Pfeife auf der einen Seite bis zur kleinsten Pfeife auf der anderen Seite, nennt man ein Register. Die stehen also dann von links nach rechts oder auch schon mal aufgeteilt auf zwei Hälften, dass jeweils eine große Pfeife auf der linken Seite steht, eine große Seite auf der rechten Seite, stehen die in einer Reihe und dahinter steht dann die nächste Reihe, dahinter wieder die nächste Reihe und die Pfeifenformen und das Material der Pfeifen ist bei jeder Reihe anders. Es gibt also, wie eben schon gesagt, Metallpfeifen. Darunter gibt es zum Beispiel wieder offene Pfeifen, die oben zylindrisch sozusagen offen sind. Es gibt Pfeifen, die sogenannten gedeckten Pfeifen, die oben geschlossen sind. Und jede Pfeifenform allein schon mal, das Material kommt dann noch hinzu, erzeugt schon mal einen anderen Klang. Manche sind wärmer, manche sind etwas spitzer im Klang, manche sind sehr voluminös, andere sind vielleicht ein bisschen wie eine Kindertrompete klingend. Und diese einzelnen Register, die also dort in der Orgel hintereinander nebeneinander stehen, kann man vom Spieltisch aus steuern. Das heißt, man kann von dort aus diese einzelnen Reihen einzeln oder auch, wie ich es eben schon sagte, zusammen zum Klingen bringen.
Je mehr man über die Orgel hört, desto mehr staunt man. Haben Sie mal eine Orgelführung mitgemacht, Herr von Engelberg?
An der Marktkirche bisher noch nicht. Ich hatte aber jetzt am Wochenende die Gelegenheit, die Orgel wieder zu erleben in einem sehr schönen Konzert mit Mendelssohn, mit der Sinfonie, mit Chor, Orchester und Orgel. Und man merkt sofort das, was Hielscher auch sehr schön beschreibt, diese ganz typische, für das 19. Jahrhundert typische Intonation, diesen ganz weichen, gedeckten Klang, der eben nicht dieses Strahlende hat, was man von den Barockorgeln, von den Bachorgeln kennt und was man im 20. Jahrhundert eigentlich überall reinbauen wollte. Man hört hier in der Tat noch einen originalen Klang des 19. Jahrhunderts, der zur Architektur des 19. Jahrhunderts hervorragend passt. Also was für ein Glück, dass man das so erhalten hat und nicht nach Zeitmode wieder umgebaut hat.
Gleich am ersten Samstag im Januar gibt es wieder eine Führung von Hans-Uwe Hielscher. Und da sollten Sie hingehen, Herr von Engelberg. Und alle, die sich für Orgel interessieren, sollten sich diesen Termin auf keinen Fall entgehen lassen, denn da wird man angefüttert und es endet dann so, dass man jeden Samstag zur Orgelmusik, zur Marktzeit geht. Einer der berühmtesten deutschen Komponisten, die auf der Orgel spielten, war übrigens Max Reger. Der verbrachte in Wiesbaden seine Sturm- und Trankzeit, wie er selbst sagte. Saufgelage soll es gegeben haben. Naja, er war 17, als er in die Stadt kam, um am Konservatorium zu studieren. Von 1890 bis 1898 lebte er hier, ein großer Liebhaber der Walker Orgel. Hören wir das Präludium in H-Moll, gespielt von Hans-Uwe Hielscher. Zurück zur Marktkirche. Professor Gottfried Kieso hatte der Kirche eine ganz besondere Bedeutung zugemessen, als er vorschlug, Wiesbaden sollte sich als Weltkulturerbe bewerben. Das war 2007. Herr von Engelberg, wie kam denn Professor Kieso zu der Auffassung?
Ich glaube, den besten Eindruck dieser Frage bekommen Sie, wenn Sie sich die Bücher von Kieso anschauen, die er über Wiesbaden geschrieben hat. Er ist ja langjähriger Landeskonservator gewesen. Das heißt, er war zuständig für diese Kirchen, aber es war auch noch viel mehr. Eines seiner Bücher über Wiesbaden heißt »Das verkannte Jahrhundert«. Und was Sie an dieser Formulierung merken, ist, dass Kieso als ein Mensch, der im 20. Jahrhundert geprägt gewesen ist, noch ganz stark mitbekommen hat, wie stark die Ablehnung gegen das 19. war. Und er hat es als seine Art Lebensaufgabe gesehen, diese Meinung zu ändern. Und insofern können Sie sagen, die Aufnahme einer Stadt wie Wiesbaden, einer Kirche wie der Marktkirche, in das Weltkulturerbe, also den Kölner Dom, den Speyerer Dom, Angkor Wat, die Pyramiden von Gizeh, das ist Weltkulturerbe. Und wenn es Kieso gelungen wäre, wir sind ja noch nicht durch, aber man arbeitet daran, Wiesbaden demselben Rang zu verleihen, dann wäre diese sozusagen Ehrenrettung für das 19. Jahrhundert sicher optimal gelungen gewesen. Und da hat für ihn die Marktkirche eine ganz entscheidende Rolle gespielt.
Da wir jetzt mal bei dem Weltkulturerbe sind, noch mal gerade eine Zusatzfrage. Ich hatte leider nie die Möglichkeit, Herrn Professor Kieso die Frage zu stellen. Aber was mich immer interessiert hat, ist es nicht ein bisschen hochgehängt? Ist es nicht ein bisschen, also es war meine erste Reaktion, das ist ja ein bisschen größenwahnsinnig.
Das Problem ist immer, wen Sie dazu fragen. Wenn Sie Kieso fragen würden, hätte er es natürlich anders gesehen. Ich teile ein Stück weit Ihre Skepsis und ich habe das auch schon öffentlich geäußert. Mein Problem mit dem Thema liegt an einer anderen Stelle. Wenn Sie heute in Deutschland irgendwo unterwegs sind, haben Sie große Schwierigkeiten, irgendeine Stadt von einigermaßen historischer Bedeutung zu finden, die nicht auf diese Welterbeliste wird. Das heißt, Sie haben irgendwann kein Unterscheidungskriterium mehr. Jedes Gebäude, was einigermaßen was auf sich hält, drängt auf diese Liste. In Hessen, Kassel, die Museumslandschaft, der Herkules und viele andere Städte, Darmstadt, die Mathildenhöhe, sodass hier eine Art Inflationierung stattfindet. Und ich hätte mir gewünscht, dass man an der Stelle vielleicht auch gesagt hätte, wenn es jetzt Wiesbaden sein soll, muss man es gut begründen. Das System läuft aber anders. Alle versuchen, auf die Liste zu kommen. Und worauf es ankommt, ist, dass sie den Antrag geschickt schreiben. Es wird ein internationaler Antrag geplant mit Karlsbad und anderen internationalen Badestätten. Aber da merken Sie schon, es geht gar nicht mehr um das Einzelobjekt, sondern es geht auch hier wieder um das verkannte Jahrhundert. Das 19. Jahrhundert ist bei den Welterbestätten unterrepräsentiert und daher die Hoffnung Kisos an dieser Stelle einwirken zu können.
Auf jeden Fall kann man sagen, es war ja auch ein Nebeneffekt, ein gewünschter, dass die Wiesbadener sich dann plötzlich mehr für ihre Stadt interessieren. Und ich glaube, das hat funktioniert. Also das kann man heute schon sagen.
Ganz sicher. Ja. Das, was ich mir wünschen würde, ist, dass die Obrigkeit darauf auch noch anders reagiert, als ein Symposium nach dem anderen zu veranstalten, sondern dass der Schutz der Gebäude, ich denke an Abrisse, die immer wieder stattfinden, an Neubauten, die sich vor die historische Silhouette schieben, dass hier eine größere Vorsicht walten würde. Und nicht nur bei dem Wunsch, auf die Liste zu kommen, sondern auch was dafür zu tun.
Im Januar haben wir den Oberbürgermeister in der Sendung, da werden wir mal auf dieses Thema zu sprechen kommen. Ja? Zum 150. der Marktkirche ist ein Buch erschienen, das die Geschichte der Marktkirche erzählt. Himmlische Türme heißt es. Der Autor Manfred Gerber ist Lokalredakteur des Wiesbadener Kurier und angestoßen wurde das Projekt seinerzeit von Professor Kieso, der daran auch mitarbeiten wollte. Dazu kam es nicht mehr. Kieso ist vor einem Jahr gestorben. An dem Buch hätte er sicher seine Freude. Es ist informativ, kenntnisreich und unterhaltsam. Sehr schön erzählt mit guten Fotos von Axel Sawert. 2 Jahre hat Manfred Gerber dafür recherchiert und erfreut seine Leser mit Wissenswertem und Anekdotischem aus Wiesbadener Zeit- und Kulturgeschichte. Ich sag mal ein Beispiel. Als 1925 gegenüber der Kirche ein Kino geplant wurde, hagelte es Proteste der Gemeinde. Ruhe und Würde drohten verletzt zu werden. Der Gottesdienst würde gestört. Half aber alles nix. Das Ufer am Park wurde 1926 eröffnet. Heute ist es unser Lieblingskino und heißt Caligari. Und gleich noch so ein schönes Beispiel. 1983 kam die Idee zu einem Carillon auf. Natürlich gab es gleich wieder Proteste gegen ein Glockenspiel. Das wäre viel zu teuer. Schließlich gäbe es die vielen Sozialempfänger, die Arbeitslosen, die Jugendlichen ohne Ausbildung, überhaupt den Hunger in der Welt. Aber das Carillon wurde installiert und alle freuten sich. Und ich frage Sie, Herr von Engelberg, ist das ein typisch Wiesbadener Zug? Erstmal meckern und Bedenken tragen.
Das glaube ich ganz sicher, dass er das ist. Nun ist die Frage, an welchem Punkt sozusagen das eine angemessene Vorsicht ist und wo es eine sozusagen natürliche Reaktion ist. Ich finde es gut, dass das Carillon sich gegen diese Bedenken hat durchsetzen müssen. Also, dass es nicht von vornherein ein Applaus war. Und es ist hier nun gekommen, es ist immer zu hören und es hat nicht geschadet, dass zunächst kritisiert worden ist.
Mehr Anekdoten gibt es aus Zeitgründen nicht an dieser Stelle, aber auf ein Kapitel des Buchs müssen wir unbedingt eingehen, nämlich die Nazi-Zeit. Manfred Gerber ist während seiner Recherchen auf eine Dissertation von 2012 gestoßen, die weithin unbekannte Tatsachen ans Licht bringt. Was ist denn das Neue daran?
Ich muss sagen, dass mich dieser Teil in Gerbers Buch auch besonders fasziniert hat, weil es eine Epoche ist, von der wir meistens ein relativ einseitiges Bild haben. Ich meine, ich gehöre zu einer Generation, die in der Schule 3, 4, 5 Mal mit diesem Thema abgefüttert worden ist. Das heißt, alle allgemeinen Details sind uns bestens bekannt. Aber die lokale Geschichte hat immer noch Überraschungen zu dem Thema bereit. Und was mich am meisten fasziniert hat, wenn Sie Erzählungen über die Nazi-Zeit hören, dann ist das meistens ein relativ einfaches Schema. Es gibt Gute, es gibt Böse, es gibt Täter, es gibt Opfer. Und da wird dann ordentlich eingruppiert und am besten erkennt man sie schon an der Bartform und am Auftreten und dann weiß man, wer wer ist. Das Buch von Gerber zeigt, dass es anders ist. Es zeigt, wie die evangelischen Pfarrer der Marktkirche 1933 zunächst diese Chance sehen. Diese Chance, da kommt ein neues Regime heran, was endlich mit diesem ganzen Chaos der Weimarer Zeit aufräumen will. Da soll wieder Ordnung herrschen. Es gibt wunderbare Feste, die dort gefeiert werden. So. Und dann merkt man, wie dieses Bild bröckelt. Die Pfarrer, die ganz stramm auftreten, die ihre Glaubensbrüder der sogenannten bekennenden Kirche zur Ordnung rufen, merken auf einmal, sie sind ja selber nur instrumentalisiert in diesem Regime. Und in dem Augenblick, wo sie ihre Stimme erheben und widersprechen wollen, werden sie genauso zurückgesetzt wie diejenigen, die sie zunächst für die Kritiker und Miesmacher hielten, die sie raushalten müssen. Und dann merkt man, wie dieselben Leute auf einmal ihre Position überdenken, wie sie merken, ich habe auf das falsche Pferd gesetzt. Jetzt ist es aber zu spät. Es möchte keiner mehr hören von der staatlichen Obrigkeit, was sie dort zu kritisieren haben. Sodass dieselben Leute, die vorher ihre Glaubensbrüder bei den Nazis angeschwärzt haben, sich auf einmal in der Verhörzelle der Gestapo wiederfinden und dort Rede und Antwort stehen müssen, warum sie solche kritischen Äußerungen zeigen. Und diese Mischung, diese Grauvaleurs, die fand ich interessant, weil ich glaube, so ist es in ganz, ganz vielen Situationen gewesen, nicht nur in der Kirche, in der Bürgerschaft. Wenn Sie daran denken, dass der Oberbürgermeister Mix, der in der Nazi-Zeit Bürgermeister war, nach dem Krieg wieder eine Chance bekam, ich glaube, so ist die Realität gewesen. Und je mehr man Einzelfälle aus diesem Zusammenhang studiert, desto genauer versteht man, dass es eben nicht so schwarz-weiß war. Und jeder Einzelne von uns, der nicht in der Zwangssituation war, damals agieren zu müssen, wird vielleicht ein bisschen bescheidener, ob man wirklich so ganz genau gewusst hätte, wer die Richtigen und wer die Falschen waren und auf welcher Seite man sich engagieren soll. Das ist das, was mich an dieser Darstellung mit am meisten beeindruckt hat. Ein anderer wichtiger Punkt war, wenn Sie sehen, wie alt diese Akteure waren. Das ist etwas, was in der Geschichtswissenschaft inzwischen längst bekannt ist. Das Dritte Reich, die Nazis, sind eine extrem junge Partei gewesen. Und es sind gerade die aufstrebenden Akademiker gewesen. Der Pfarrer, der hier besonders in der Diskussion steht, Pfarrer Dietrich, ist ein hochgebildeter Mann gewesen. Der hat Arabisch gesprochen. Das war also niemand, der irgendwie, wie wir das heute immer so schön sagen, dumpf war. Im Gegenteil. Und trotzdem ist er den Leuten auf den Leim gegangen. Und auch da kann man einiges drüber lernen, wie solche Konstellationen in einer Zeit auf Gemeinschaften einwirken.
Es ist interessant, dass man das so spät erfährt, also wie lange das doch unter der Decke gehalten wurde. Und ich stimme Ihnen auf der einen Seite zu, auf der anderen Seite frage ich mich, ob es denn gerade dieser Enthusiasmus von Pfarrer Dietrich hat sein müssen. Er hat ja auch andere Leute, seine Mitarbeiter, nicht richtig gut behandelt, also um das mal jetzt mal milde auszudrücken.
Das kann man sicher so sagen. Es ist bei uns sehr viel in der Familie auch über dieses Thema gesprochen worden. Und insofern weiß ich einfach auch, hat mir mein Vater noch erzählt, sehr viel über den allgemeinen Enthusiasmus, der damals herrschte. Insofern waren die Pfarrer keine Ausnahme.
Also, zusammenfassend ist zu sagen, Buchlesen, Himmlische Türme, erschienen im Monumente Verlag. Ja, das war's für heute. 150 Jahre Markkirche Wiesbaden. Und weil wir gerade beim Thema Jubiläum sind, Radio Rheinwelle gibt es seit 15 Jahren. Immerhin eine ganz stolze Zahl für ein Bürgerradio. Und die Blaue Stunde ist auch schon 3 Jahre alt. Immerhin. Herr von Engelberg, ich danke Ihnen sehr fürs Kommen.
Ich bedanke mich für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut, Ihnen ein bisschen was über meine Begeisterung über die Markkirche und Wiesbaden mitteilen zu können. Vielen Dank.
Am Mikrofon war Jutta Schorstack und ich verabschiede mich mit dem Bolero von Ravel, den Hans-Uwe Hielscher und Thomas Frank auf der Markkirchenorgel vierhändig spielen. Und zwar nur an hohen Feiertagen und Silvester. Und heute, ausschnittsweise zumindest, bei Radio Rheinwelle.